Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Es ist Montag, es ist 19 Uhr und ihr alle wisst, was das heißt. Es ist Zeit für die Footballerei. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt höre ich Musik auf dem Ohr, das ist auch sehr schön, kleiner Blick. So, Entschuldigung, da habe ich ein bisschen gepatzt. So ist das halt manchmal, wenn man nur digital dabei ist. Ja, wie gesagt, wir wollen heute über einiges sprechen, was passiert ist so am Wochenende, was heute noch passiert. Und wir, das sind neben meiner Person zwei Newcomer in dieser Montagssendung. Keine Newcomer im Footballerei-Kosmos, Entschuldigung. Wenn ihr unsere Team-Podcasts verfolgt, dann kennt ihr die beiden schon. Das ist zum einen vom We Believe in G-Podcast, den er zusammen mit Jan Weinreich und Nico Beckspin macht. Der Marek. Moin Marek, schön, dass du dabei bist.
Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, das erste Mal mit dabei zu sein.
Sehr schön, sehr schön. Und wie könnte es passender sein, als dass wir auch jemanden von unserem Panthers-Podcast Keep Talking dabei haben? Der Moritz. Hallo Moritz, schön, dass du auch dabei bist.
Ja, moin. Es, ja, hätte nicht besser passen können, oder? Genau. Hätte ja keiner wissen können vorher.
Nee, richtig. Das Witzige ist ja, also die Besetzung stand ja schon vorher fest. Und wie gesagt, wir hatten dann am Freitag, hatte ich dann irgendwann so ein bisschen mal in den Raum geworfen, worüber wir sprechen wollen heute. Und dann ist ja Freitagabend so ein bisschen was passiert, was so unsere Planung so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Wir kennen das ja gerade so zum Beginn des neuen League Years, das ja jetzt am Mittwoch startet. Jetzt um 17 Uhr deutscher Zeit ging die Legal Tampering Period los und jetzt nach und nach ballern auch die News rein mit Sachen, die passieren. Aber wir wollen natürlich hauptsächlich erstmal über den Move, sag ich mal, vom Wochenende sprechen, der im Grunde alles losgetreten hat. Die Carolina Panthers haben sich gedacht, wir müssen was tun, wir wollen was tun und wir werden was tun und haben mit den Chicago Bears ein Geschäft ausgehandelt. An dieser Stelle noch einmal hallo YouTube, hallo Twitch, hallo Podcast-Hörer. Schön, dass ihr wie immer auch dabei seid. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr uns irgendwelche News reinhaut in die Kommentare, wir werden da ein Auge drauf haben. Falls ihr aus dem Off noch eine Stimme hört, das kennt ihr auch schon. Das ist der Flo, der ebenfalls die News so ein bisschen beobachtet und da gerne dann mal vielleicht einen Zwischenruf macht. Ja, aber wie gesagt, ich habe es gerade schon angerissen, Freitagabend ist der Move irgendwann, ich weiß gar nicht, wann war das, kurz nach 11 oder so deutscher Zeit, kam die Breaking News, dass die Panthers an 1 getradet sind. Moritz, wie gesagt, du als Fachmann und Experte dieses Teams, dich muss ich natürlich als erstes fragen. Und was hast du dir gedacht? Ich glaube, ich habe gelesen, du warst schon im Bett, als es rauskam. Hast ein gutes Timing, ne? Gehst einmal früh ins Bett und dann macht dein Team so eine Aktion. Was war deine Instant Reaction auf diesen Move?
Meine erste Reaction war eigentlich, dass ich erstmal hellwach war, weil ich habe das dann am Samstagmorgen um 8 oder so, wo man dann eigentlich denkt, naja, ich drehe mich eigentlich jetzt halt schon nochmal um eigentlich und schlafe weiter. Und habe dann aber nur kurz auf mein Handy geguckt und dann waren da so viele rote Kreise mit Zahlen drin, wo ich denke, okay, was ist denn los bei euch? Und dann guckt man ja in der Regel nicht zuerst irgendwie auf Twitter oder auf, was weiß ich, Bleacher Report oder sonst was, sondern guckt eben in seine Nachrichten rein und dann sind da 1000 Posts und Mails mit, ja, hier krass und ist ja übel und du musst erstmal scrollen die ganze Zeit, bis du, ja, was, ja, ist bestimmt krass, aber was meint ihr eigentlich? ja, dementsprechend war dann auch am Samstag leider nicht mehr an Schlaf zu denken. Da war ich dann so ein bisschen aufgejuckelt und musste dann natürlich auch erstmal ganz viel lesen. Deswegen, ja, es war aber auch ein schöner Moment, das irgendwie so zu erfahren.
Ja. Marek, wie hast du das, wie ist das bei dir angekommen? Du hast ja jetzt gerade ein bisschen Ruhe auf der Quarterback-Position.
Genau, bei uns war das ja ein, zwei Tage, glaube ich, vorher geregelt worden, der Franchise-Tag-Deadline mit Daniel Jones. Für mich war es ehrlich gesagt persönlich ein gutes Happening, weil ich war an dem Abend gerade auf dem Heimweg vom 1. FC Köln, der mich bitterböse enttäuscht hat. Deswegen konnte ich mich dann relativ schnell ablenken und mir das Ganze mal angucken und Ja, ich würde mal sagen Blockbuster-Trade. Nachdem ich am Anfang so versucht habe, das ein bisschen runterzuspielen in meinen Gruppenchats mit Jan Weinreich, aber als mir dann das Paket angeguckt habe und vor allem DJ Moore habe rüberwandern sehen, inklusive der Picks, muss ich schon sagen, die Chicago Bears haben zumindest einen konkreten Plan um Justin Fields, glaube ich, da. Ja, mal zumindest fair herauszufinden, was er eigentlich wirklich kann. Und ja, dementsprechend schon aufregend auf jeden Fall.
Ja, du hast es gerade schon mal angerissen, den Preis. Für mich ist es natürlich interessant, Moritz. Das war also klar, die haben den Pick Nummer 9 abgegeben dieses Jahr. Ich glaube 65 dieses Jahr.
Genau, also die Panthers haben jetzt dieses Jahr dann noch einen Zweitrunden-Pick, einen relativ frühen, glaube ich, sogar noch. Aber das zwei waren noch aus dieser Christian McCaffrey-Kompensation, ist dieses Jahr noch
Genau.
ein Zweitrunden-Pick übrig, ja.
Genau. Und dann ein First Rounder nächstes Jahr plus Second Rounder 2025 und dann eben besagten DJ Moore, ne?
Genau.
Also, wir haben da, ich war gestern Abend mit Freunden essen, da haben wir darüber auch nochmal gesprochen und da ist mir zum Beispiel so, wenn ich so an Trade-Moves denke, ich habe immer noch diesen RG3-Trade oder den Trade von den Washington Redskins damals an zwei hoch im Kopf, ne? Drei First Rounder plus ein Second Rounder. Bist jetzt an eins hochgegangen und du hast jetzt im Prinzip alle Möglichkeiten. Du kannst dir aussuchen, den Quarterback, den du haben willst. Findest du den Preis persönlich zu hoch oder sagst du, das ist gerechtfertigt für eben die Auswahl, die du jetzt hast an eins?
Ich glaube, man kann da grundsätzlich schon immer drüber sprechen, aber also wie viel das da tatsächlich ist, und natürlich sind das einiges an Ressourcen, da muss man ja nicht drüber sprechen, egal ob das jetzt DJ Moore mit dazu ist oder noch dann ein First Round Pick 2025. Das ist einfach total viel, was man da los wird. Also ja, das ist so, und da lässt sich vielleicht auch mal so ein Blick in die Draft-Geschichtsbücher werfen. Hat sich so ein Move bisher schon mal ausbezahlt für die Quarterbacks? Gut, ich meine gerade RG3, der war ja zumindest in seinen ersten Jahren natürlich schon auch ein richtig guter Typ, hat da natürlich auch entsprechend funktioniert. Deswegen, meine Gewissheit wird man da nie haben. Es ist natürlich viel. Wenn man dann jetzt so aus Panthers-Fanbrille drauf guckt, dann blutet halt bei manchen eher das Herz wegen DJ Moore. Das war jetzt bei mir zum Beispiel nicht so. Ich finde den gut. Das ist ein fantastischer Spieler und auch ein unfassbar unterschätzter Spieler in der NFL. Aber, und das haben wir auch in einer kurzen Sonderausgabe gestern so besprochen, es war eigentlich alternativlos, und daher ist es erstmal egal, ob das dann die drei First Rounder sind oder eben zwei und DJ Moore, aber diese Quarterback-Position, das musste jetzt einfach irgendwann passieren. Und ja, also ich bin damit völlig fein, und ja, ich finde, es trifft es tatsächlich zu sagen, ja, das war alternativlos. Und zumal natürlich jetzt auch mit dem komplett neuen Trainerregime war auch klar, dass da irgendwas passieren wird, ne?
Ja, kann ich verstehen, aber Marek, wie siehst du das? Also gerade DJ Moore wäre nun aus meiner Sicht so eine Top-Waffe für den neuen Quarterback, den du dir denn da holst. Das schmerzt doch denn irgendwo auch, ne? Wenn man gerade so überlegt, die haben CMC jetzt abgegeben und ansonsten ist die Dichte, ich sag mal, du musst ja jetzt automatisch auch noch was machen auf Wide Receiver, auf Tight End oder auf Running Back, oder? Wie siehst du das?
Ja, gut, ich sag mal so, der Bears GM scheint ja da sehr, sehr Hardball gespielt zu haben, ne? Dass er unbedingt den Wide Receiver haben wollte. Aus Panthers Sicht musst du ja dann in meinen Augen auch richtigerweise bewerten, so behalte ich mir jetzt den DJ Moore und weiß halt nicht, ihr seid ja von 9, ne, an 1 gegangen. Heißt dieses Jahr 9, ich wollte es vor 2 Monaten noch nicht glauben, aber es verdichtet sich ja jetzt mittlerweile, dass die ersten 4 Positionen wahrscheinlich ja wirklich Quarterback gepickt sein werden. Dementsprechend bist du an 9 außer Range. Ich glaube, ein DJ Moore ist am Ende des Tages nicht so viel wert, wie die Möglichkeit, aus diesen 4 Top-Jungs halt einfach aussuchen zu können. Worin allerdings dann natürlich auch wieder sehr, sehr groß die Gefahr liegt, pickst du aus diesen 4 Leuten in Anführungsstrichen jetzt den falschen, weil wir können ja auch mit einer relativ großen Gewissheit sagen, dass von diesen 4 QBs, die da jetzt oben sind, nicht alle 4 die Granaten werden. Oder das ist zumindest das, was ja so ein Draft eigentlich uns über die Jahre gezeigt hat, dass du immer so deine 1, 2 Könige da drin hast und halt auch mal deinen Josh Rosen dazwischen an 10 picken kannst. Dementsprechend ist, glaube ich, das aktuell die größere Gefahr der Panthers, als dass sie DJ Moore verloren haben. Aber an für sich muss ich ja sagen, sie spielen ja aktuell scheinbar auch mit dem Gedanken, vielleicht auch nochmal zurückzutraden. Also das ist ja so ein bisschen das Gerücht.
Ja.
Ich glaube es am Ende des Tages auch nicht. Ne? Ich glaube, die haben sich ganz konkret verliebt. Also, aber das ist mehr wert auf jeden Fall, aussuchen zu können, als nachher an 9 halt gar nichts zu bekommen, ne? Und dann wieder eine Lösung, Plan B basteln zu müssen, von daher.
Ja, also an diesem Gerücht, dass sie runtergehen, da ich halte da nicht arg viel davon, weil dann machst du diesen Move nicht und gibst einen deiner besten Spieler ab. Also das hätte ich dann verstanden, wenn es von mir aus der First-Round-Pick 25 gewesen wäre, dann ja. Aber dann gerade, wie du es gesagt hast, ne, der Bears-GM gesagt hat, hier, aber ich, dann will ich DJ Moore noch dazu, weil da weiß man ja normal, dass der in der Draft-Lotterie halt einfach, ne, der hat gesessen, der war getroffen. Ich meine, der wurde auch sehr hoch gepickt damals, ein First-Rounder, und hat ja auch einfach wunderbar funktioniert. Klar, das Risiko gehst du jetzt natürlich ein, dass du jetzt einen Quarterback pickst, der dann halt nachher die Niete ist. Aber ich meine, das ist halt das Spiel, ne?
Genau. Darf ich mal kurz reingrätschen? Und zwar, mich würde mal interessieren, weil wir jetzt ja auch über diese Risiken gesprochen haben, und da gibt es ja einige, also ihr habt nur über RG3, aber ich meine, Trey Lance ist immer noch nicht proven und die 49ers haben Haus und Hof dafür verkauft, wenn du so willst. Es gab noch ein paar andere, Mitch Trubisky als Beispiel, Josh Rosen, da gab es auch Trades nach oben, nicht ganz so weit, aber auch, man hat eher in den letzten Wochen oder in der letzten Woche oder seit es klar ist mit Lamar Jackson, hättest du dir gewünscht, dass man da vielleicht mal angeklopft hätte und ein Angebot abgegeben hätte?
Auf jeden Fall. Das ist ja dasselbe, ne? Bei Lamar Jackson weißt du, der funktioniert, der kann das, der funktioniert in der NFL. Das ist ein Quarterback, der in einer entsprechenden, ich will jetzt gar nicht so die großen Rankings da irgendwie machen, aber es ist einfach einer, was weiß ich, lass den Top 10, nagel mich nicht drauf fest, aber einfach mal, um irgendwie eine Range zu nennen. Also mehr als ein guter Quarterback, mit dem ein Team auf jeden Fall gewinnen kann. Ich meine, ehemaliger MVP, ne? Und diese Geschichte, die finde ich eh hochinteressant, weil anscheinend ist da ja irgendwie eine Art Absprache zwischen den Ownern geben muss oder zwischen den Teams nach dem Motto, naja, wir geben keine voll garantierten Verträge und jetzt geh mal probieren und du wirst wahrscheinlich eh keinen kriegen. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob da jetzt ein David Tepper aus Carolina gesagt hat, naja, wenn ich Lamar Jackson kriegen kann, dann nehme ich den so irgendwie. Also das wäre ja auch irgendwo dann ein riskanter Move gewesen. Aber ja, klar, das hätte ich mehr als gefeiert.
Also auch gerade Cam Newton, man hat ja Erfahrung mit laufenden Quarterbacks, das ist natürlich ein bisschen noch staturmäßig noch mal was anderes, aber hätte auf jeden Fall Tradition gehabt bei den Panthers.
Auf jeden Fall.
Ja, was ich halt, wo es jetzt gerade angesprochen wurde, ne, diese Lamar Jackson-Geschichte, du läufst halt Gefahr, du handelst mit ihm einen Deal aus und die Ravens haben ja die Möglichkeit, jedes Offersheet, was der bekommt, zu matchen. Und die warten oder können jetzt im Prinzip sich hinsetzen und abwarten, dass irgendein Team einen Vertrag mit ihm aushandelt und dann kommst du einfach, ja, matchen wir. Und dann bist du halt, ja, hast du dir die Mühe gemacht, weil ich glaube, sowas ist nicht einfach, so ein Vertrag einfach mal, das handelst du mal nicht eben so im Vorbeigehen aus. Von daher, dieses Risiko, was du dann eingehst, dass du denkst, okay, wir haben ihn jetzt, und die Ravens sagen sich dann doch, nö, wisst ihr was, wir wollen den doch behalten. Dann stehst du nachher nämlich genauso wieder blöd da. Ich glaube wirklich,
wenn zumal er ja auch keinen Agenten hat, ne? Was es ja auch irgendwie nicht ganz einfach macht, glaube ich, ne?
Mhm, richtig, genau. Er vertritt sich selbst, mit Hilfe von seiner Mutter oder sowas. Also von daher, das ist schon eine andere Hausnummer. Und wie gesagt, bevor du denn da Gefahr läufst, dass du denn da einen Deal hast und dann im Endeffekt kommt er doch nicht zustande, machst du eben diesen Move. Und du hast jetzt halt eben wirklich den Luxus zu sagen, ich kann mir den Quarterback, den Frank Reich, den er für seine Offense haben will, den kann ich jetzt an 1 picken Und ob es nun CJ Stroud wird, wer ja so der ja von den Betting-Orts her im Moment anscheinend der Favorit ist, oder ob es in Anthony Richardson vielleicht doch wird, der ja anscheinend irgendwie auch so ein bisschen immer spannender wird, der ist für mich ja noch eher so ein Projekt. Aber wen hast du denn da vorne? Möchtest du lieber CJ Stroud, Bryce Young? Ich denke mal, das sind so die ersten beiden Namen, die man da als Panthers-Fan hofft zu hören am Ende April, oder?
Ja, also ich tue mich da auch ein bisschen schwer, zumal ich jetzt auch nicht so der Riesen-Scouter bin, ne, oder mir da einfach so die Zeit fehlt für so intensives Verfolgen von College-Football. Und ich ja generell so diesen, so wie wir ja auch machen, oder alle NFL-Experten, die da so in Scouting gehen. Im Endeffekt wissen wir eh nicht, wie Teams nachher die Prospects einschätzen oder nicht. Das heißt, es kann eh alles passieren. Aber ich muss schon sagen, dass ich natürlich Anthony Richardson finde ich natürlich, das ist natürlich beeindruckend, ne? Also allein dieses Viech von Mann, dann jetzt sämtliche Combine-Rekorde gebrochen, was es irgendwie gibt, dann in dem Vergleich zu einem Bryce Young, der mit Sicherheit auch ein fantastischer Spieler ist. Und ich finde halt dann natürlich schon so Dual-Threat-Quarterbacks so ein bisschen unterhaltsamer und spannend. Ne? Und ich meine,
woran das wohl liegen könnte.
Und gerade wenn man so mit diesem Cam Newton-Background kam, der halt einfach, kann man sich jetzt immer drüber streiten, wer der beste Panthers-Spieler war, aber er war halt zumindest mal viele Jahre der wichtigste irgendwie und hat halt einfach Spaß gemacht. Und deswegen, das fände ich schon sehr cool. Und natürlich dann auch so ein Passer wie CJ Stroud, aber ich bin da noch nicht so ganz so festgelegt, so rein so vom Fanherz würde ich mir so einen Anthony Richardson wünschen, aber ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist für eine Frank Reich Offense oder so, keine Ahnung. Kann
ja, ich habe heute eine Statistik gelesen von Frank Reich, der hat, ich glaube, 6 Spiele in seiner 17-jährigen NFL-Karriere, als was auch immer er tätig war, wo es ein Quarterback gespielt hat, der kleiner war als 6'3 oder irgendwie sowas. Also von daher spricht nicht so viel wie Bryce Young. ja. Wir werden sehen.
Aber ich denke, da kann alles passieren und wahrscheinlich wird auch alles irgendwie passen. Ne? Und dann ist es dann egal. Ich erinnere mich da so gerne an so vor ein paar Jahren, wo man so auch viele Quarterbacks in den Top 10 irgendwie hatte und dann kam dann auf einmal der Justin Fields, den alle so überhaupt nicht so auf der Kette hatten und auf einmal legt der los. Ne? Und wenn sowas passiert, ist natürlich auch toll.
Klar.
Marek kennt das Gefühl, ja, wenn man so einen richtig starken Quarterback im Team hat und wie viel Spaß das dann auf einmal macht.
Extension, Freunde, Extension. Ich komme noch, ey, aber ist ganz ehrlich, ich bin euch dankbar dafür. Jetzt nur kurz das Off-Topic, dass weiter so gezweifelt wird. Ich, guck mal, ich kann da aus der Situation nur als Gewinner rausgehen am Ende des Tages mit DJ.
Aber das stimmt, ja.
Das ist eine andere Geschichte.
Ja. Das ist, ich finde es auch gut, wenn man an seinen Quarterback glaubt und ihn eben, ne, ich meine, er hat es jetzt auch grundsätzlich erstmal verdient, dass man an ihn glaubt. Über den Preis kann man sich, glaube ich, streiten, aber das ist immer, wir sind mittlerweile in Sphären angekommen, wo das halt, so blöd das auch klingt, dass es einfach normal ist, dass ein Franchise-Quarterback nach seinem zweiten oder aus seinem zweiten Deal dann eben mal 40 Millionen im Schnitt bekommt. Und man darf eben auch nicht vergessen, Daniel Jones ist jetzt auch noch nicht so alt. Was halt so ein bisschen bitter ist, und das ist so, man hätte ihn halt dieses Jahr noch günstiger haben können. Hätte, ne?
Ja, aber guck mal, das Ding ist so die Diskussion, die stört mich nicht nur bei den Giants, sondern die stört mich generell so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal bei Twitter Football. Es gibt immer, also ich verstehe, dass es Analytics gibt, ich verstehe auch, dass es Deals gibt, die wirklich komplett aus einer Range rausfallen. Und dass man auch zum Beispiel Daniel Jones zum Beispiel jetzt hätte taggen können dieses Jahr. Ne? Alles schön gut. Die Frage ist immer, wie viel bewerten wir dabei halt auch so weiche Faktoren wie reagiert er da drauf? Das sage ich zum Beispiel, ist jetzt auch zum Beispiel so eine Geschichte bei den Ravens, hatte ich mit dem Flo letztens im Frühstücksei. Das ist ja mal so die Frage. Die Leute können ja alle Hardball spielen und die können ja alle auch buchhalterisch bessere Deals machen, vielleicht für 5 Millionen in einem Jahr oder 10 Millionen im Jahr. Die Frage ist ja, was löst du aber im Kader auch teilweise damit aus? Und vor allem, was wir alle nicht vergessen dürfen, und das spielt dann auch wieder bei den Panthers mit rein, ey, die Leute machen Sachen, weil sie überzeugt davon sind und gehen dann halt da rein und machen so einen Trade oder bezahlen den Daniel Jones dann halt jetzt einfach so, dass der für die nächsten 2 Jahre zumindest der Starting Quarterback ist mit ein bisschen mehr Money halt einfach auf dem Deal. Wobei bei ihm in meinen Augen hat sich letztes Jahr erspielt und die Giants waren da auch wieder, ist halt auch wieder bei den Panthers so ein bisschen alternativlos gewesen. Und ich glaube, mit dem Franchise-Tag bei ihm hättest du mehr für Verstimmung gesorgt innerhalb des Kaders, weil du auch signalisiert hättest, ich bin vielleicht doch gar nicht so überzeugt davon, dass wir letztes Jahr so geil waren.
Ich glaube, da hast du vorhin ganz recht. Also ich hätte halt so wieder die Gefahr gesehen, wenn du das jetzt mit dem Franchise-Tag gemacht hättest bei Daniel Jones, dass du denn in die Richtung gehst, wie es damals bei Kirk Cousins in Washington gewesen ist. Ne, der spielt einmal auf dem Franchise-Tag, nimmt natürlich die garantierte Kohle mit, macht das Ganze nochmal, nimmt nochmal die Kohle mit und geht dann trotzdem. Ja. Und so kannst du dir sagen, okay, wir haben ihm jetzt erstmal 4 Jahre gegeben. Ich glaube, wie gesagt, nach 2 Jahren könntest du rein theoretisch gut raus, falls es denn doch nicht funktionieren sollte. Und du hast definitiv recht. Er hat jetzt in diesem Jahr hat er gezeigt, dass man ihm vertrauen kann. Das hat wahrscheinlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass er jetzt einfach mit Brian Daboll einen Top-Head-Coach hat, den er vorher ja nicht unbedingt hatte. Und wenn er jetzt noch ein paar Waffen an die Seite kriegt, dann schaue ich mir das gerne nochmal an und dann kann Daniel Jones mich auch gerne davon überzeugen, dass man ihn zu Unrecht teilweise unter den Bus geworfen hat.
Ja, guck mal, wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Ne? Der hatte als OC 2 Jahre lang hier Mr. Clapper himself, der irgendwie nur Sticks-Routen werfen wollte und dann ein Joe Judge, gut, bei dem ich aber selbst sagen muss, Joe Judge hat es geschafft, mich 1 Jahr lang um den Finger zu wickeln, auch mit Labs laufen und da habe ich wie ein Vollidiot das noch verteidigt, dass das irgendwie klar gehen würde. da muss man halt einfach gestehen, ne? Der Junge hat 2 Jahre lang unter Voraussetzungen irgendwie agieren müssen. Da vermute ich, da wäre es ganz, ganz vielen Leuten schwer ergangen. Aber am Ende des Tages habt ihr auch vollkommen recht. Die nächsten 2 Jahre werden es zeigen. Ich muss auch da fairerweise gestehen, ich war bei der Struktur des Vertrags wirklich glücklich. Als am Anfang diese Summe rausgekommen ist, habe ich erstmal ein bisschen geschluckt, weil wir schon bei diesen 40 Durchschnitt waren, plus nochmal 35 Incentives obendrauf. Als ich dann die Struktur vom Vertrag gesehen habe, war es halt wieder so, wie gesagt, ey, im Endeffekt, 2 Jahre gucken wir uns das jetzt an, wenn es nicht funktioniert, wird halt neu gedraftet und dann wird neu gewürfelt.
Ja. Kannst du dein Mikrofon ein bisschen lauter stellen? Dein Mikro
lauter machen, genau.
Genau. Ja. Das habe ich auch bei YouTube gerade gelesen, wo wir gerade bei YouTube sind. Mirko Prerauer sagt, besser? Die von Jones ist overpaid. Was kostet dann ein Herbert oder ein Joe Burrow? Hast du natürlich vollkommen recht. Aber das ist halt mittlerweile leider einfach so. Oder das heißt leider, es ist mittlerweile so in dieser Liga, dass Quarterbacks in Regionen vorgestoßen sind, wo sie denn eben mindestens 40 Millionen verdienen, wenn sie so auf dem Level sind. Und klar, ich glaube, ein Burrow und ein Herbert, wenn die irgendwann mal anstehen, die werden den Maßstab noch mal wieder nach oben schieben. Das ist ganz einfach so. Und ich sag mal, da können sich viele Teams eben auch bei den Cleveland Browns letztes Jahr bedanken, dass sie Deshaun Watson eben diesen garantierten Vertrag gegeben haben. Das kriegst du jetzt erstmal nicht mehr raus.
Und, ja. Und die Giants, muss man ja auch eine Sache sagen, bei dem Franchise-Tag darfst du niemals vergessen, das, was du eben gesagt hast mit Kirk Cousins, Daniel Jones hätte nächstes Jahr nach 50 gefragt oder nach 55, wenn er das bestätigen könnte, was er letztes Jahr gemacht hat. Ne? Also es ist halt auch immer so die Sache, ich glaube, die Franchises versuchen sich in so einem Moment auch so ein bisschen abzusichern, damit sie halt nicht irgendwann in die Situation kommen und dann halt diese astronomischen Summen zu bezahlen, obwohl sie nicht mal Holmes da rumlaufen haben, ne, sondern eher ein Top 15 Menschen.
Du hast halt einfach auch dieses Ding, also ja, klar, bei den Quarterbacks nochmal extremer, aber ja auch positionsübergreifend, dass du irgendwann immer einen hast, der so diese Latte so ein bisschen hochlegt. Ne? Jetzt war es bei Washington, wie heißt der, das war auch der Defensive Tackle, der jetzt Deron der Payne. Höchstbezahlteste.
Genau,
Payne, der jetzt der höchstbezahlteste ist. Und das Spiel geht ja weiter mit dem nächsten. Und ich will aber der höchstbezahlte Cornerback, Defensive Tackle, Defensive End etc. in der NFL sein, da wirst du jedes Jahr ja irgendwann wieder den entsprechenden Case dafür kriegen und es funktioniert, ne? Also klar.
Ja. Ne? Hier, wir haben es jetzt auch gerade mal hier, die Kansas City Chiefs haben sich jetzt ja auch einen neuen Offensive Tackle geholt. Ne? Jawan Taylor kommt von den Jaguars, 4 Jahre, 80 Millionen, davon 60 Millionen garantiert. Das ist natürlich auch schon mal gut. Die müssen ihren Top-Quarterback, den müssen sie beschützen. Und ich glaube, mit Orlando Brown war da wohl keine Chance, dass sie da einen Vertrag irgendwie zustande kriegen. Ja gut, dann gehst du eben weiter, ne? Und dann guckst du dich eben um. Das ist nun mal so in dieser Liga. Und ja, es werden halt immer neue Maßstäbe gesetzt. Das Salary Cap steigt ja auch, ne? Das ist ja nicht so, dass das irgendwie mal stagniert oder was auch immer. Wenn man sieht, was die Liga jedes Jahr an Kohle reinfährt, dass das Salary Cap dann dementsprechend auch automatisch steigt, ist auch klar. Gut, aber irgendwann passieren dann halt auch so eine Sachen wie letztes Jahr bei den Chiefs, wo du dann sagst, okay, Tyreek Hill, dem können wir uns jetzt nicht auch noch leisten. Der geht dann halt eben, ne? Wo man dann eigentlich denkt, oh, die Connection Mahomes und Hill, das war doch eigentlich super. Ja, jetzt haben sie aber auch ohne Tyreek Hill den Super Bowl gewonnen. Also es funktioniert schon alles. Wenn man das Ganze, man muss das alles irgendwie unter einen Hut bringen, aber wir fragen uns auch jedes Jahr, wie schaffen die Saints das, bei minus 300 Millionen Cap Space zum Start des League Years trotzdem immer noch wieder unter dem Cap zu sein und dann eben auch noch einen Derek Carr als neuen Quarterback zu sein. Also es ist immer, du hast da halt Leute sitzen, die wissen, was sie tun, die mit dem Cap arbeiten, und es ist immer wieder faszinierend, was da so rauskommt.
Apropos Derek Carr, die Raiders haben einen Nachfolger, vielleicht wollen wir damit als nächstes mal weitermachen?
Bevor wir
so lange in der Vergangenheit suhlen. Wie hat Kutsche es gerade so schön getwittert? Rita ist erlöst. Ich weiß nicht, auf Twitter, es gab doch diejenige, die hier jeden Tag Jimmy G gezeichnet hat, bis er wechselt. Jetzt ist es wirklich soweit und er geht zu den Raiders. Sie ist, also ja. Rita ist erlöst.
Aber er wurde nicht getradet, ne? Weil war ihr Deal nicht?
Der war Free Agent. Gesagt,
genau, Free aber Agent. Ihr Deal von der Rita oder Rita war das nicht, dass sie ihn malt, bis er getradet wird.
Stimmt.
Vielleicht,
recht,
ja. Vielleicht malt sie ja noch weiter.
Ja. Nee, sie hat schon gepostet, glaube ich, dass sie jetzt aufhört.
Ja, ist ja auch anstrengend, da muss man ja auch gestehen.
Ja. Das stimmt. Ja, genau. Jimmy G, jetzt also der neue Raiders Starting Quarterback, er will wieder vereint mit Josh McDaniels. 3 Jahre, 67,5 Millionen bis zu 34 Millionen garantiert. Das ist jetzt.
Wollte ich gerade sagen, weil ihr eben drüber geredet habt, nicht so eine hohe Summe, oder?
Nö, richtig. Das finde ich nämlich auch. Oder wie seht ihr das, Jungs?
Na, sie werden ein bisschen was sparen im Vergleich zu Carr, ne? Was hätte der garantiert bekommen, wenn sie ihn nicht
40.
Gekartet hätten?
Na. 40 dieses Jahr.
Sparen Sie jetzt ein bisschen was, ob das jetzt so der Move für die Quarterback-Position ist, weiß ich nicht. Das, ich finde es ja immer ganz interessant, ne? Ich meine, über Garoppolo, da wird ja schon auch gern so ein bisschen, ich weiß nicht, also besonders in der Footballerei merke ich es immer gern so ein bisschen halbernst geschumpfen oder so. wobei ich das jetzt schade, dass Remo heute nicht kann. Der war ja, glaube ich, da auch schon immer so ein bisschen mit dabei. Ich habe es ganz ehrlich aber nicht immer so ganz verstanden, weil ich meine, immerhin waren die 49ers da mit ihm im Super Bowl und im Conference Championship Game und so, ne? Also der hat ja schon auch ein bisschen was gezeigt, was er auch irgendwie kann. Hat ja bis zu seiner Verletzung auch so ganz gut gespielt. Dass der jetzt in San Francisco mit diesen ganzen Wundern, was Brock Purdy oder ne, Trey Lance, weiß da auch noch nicht, dass da irgendwie alles abgeht. Okay, dass der da keine zu. Aber mag natürlich auch so ein bisschen an der Shanahan-Offense dann irgendwie liegen. Ob das jetzt bei den Raiders so das Ding ist, die Raiders wollen halt einfach auch nicht auf Rebuild gehen. Ne? Das können die irgendwie nicht. Oder McDaniels darf es nicht oder keine Ahnung.
Die Frage ist ja, der Deal, so wie der jetzt gerade strukturiert ist, ist das vielleicht der Plan B, Bridge-Guy, um dich vielleicht jetzt doch noch irgendwie in diese Top 4 reinzutraden, wobei, sag mal so, Josh McDaniels kennt ihn ja, ne? Also von daher ist da ja so ein bisschen der Anhaltspunkt zu sagen, die versuchen es jetzt wirklich mit ihm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Vertrag, der macht mich gerade so ein bisschen stutzig. Und die Raiders sind ja schlussendlich auch in Range, zumindest sich noch da hoch reinzutraden. Ich glaube, der Cardinals-Pick ist da ja noch theoretisch zu haben. Also weiß ich, ist halt die Frage, ob Jimmy G sich dann in Verhandlungen auf sowas hätte eingelassen. Aber ja, die Zahlen sind auf jeden Fall wesentlich gut auf jeden Fall im ersten Moment.
Sehr, sehr schön, finde ich gerade, so als Adrian Frank hat gerade getwittert, naja, vielleicht haben sie ja damals wirklich noch gedacht, dass Tom Brady irgendwie noch zu haben sein wird oder so, nachdem sie Carr entlassen haben. Und man weiß es nicht.
Ja, herrlich. Ne, das ist, und in other Quarterback, nach der Las Vegas Raiders Quarterback News, Jared Stidham geht zu den Denver Broncos und wird der neue Backup von Russell Wilson. Also vielleicht Backup, vielleicht löst er ihn ab, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der geht jetzt zu den Broncos. Und Mike White, der New York Jets Heilige oder Nicht-Heilige.
The Chosen One.
Geht zu den Miami Dolphins. Hm, genau, also da ist passiert eine ganze
Menge. Nicht zu den Dolphins, zu den Buccaneers.
Zu den Buccaneers? Wer ist denn zu den Dolphins gegangen? Da ist auch irgendeiner. Nee, ich meine, zu den Dolphins ist er gegangen.
Ich meine auch gerade eben, Dolphins gelesen zu haben bei Mike.
Ja, er ist bei den Dolphins.
Ah ja, ja. Doch, okay. Alles
klar. Ja, genau. Und apropos Dolphins, wo wir gerade dabei sind, da können wir dann auch noch drüber sprechen, über den anderen großen Move vom Wochenende. Der passierte nämlich gestern Abend. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich war mit Freunden zusammen gestern in Hamburg in einem nicht näher genannten Wings-Laden essen. Grüße gehen raus an Krille, Fabi und Thomas. Und dann kam kurz bevor wir aufbrechen wollten, dass Jalen Ramsey zu den Miami Dolphins getradet wurde. Für ein Butterbrot und eine bunte Tüte vom Kiosk. Genauer gesagt, für ein Third-Round-Pick und für Tight End, ich habe seinen Hunter Long.
Long,
ich
hab ja.
Den Namen schon wieder verdrängt. Also, okay, die Rams haben ja nun schon einiges an Spielern abgegeben. Tessa, hör jetzt besser weg. Ich weiß, du magst das nicht, wenn wir darüber sprechen, aber Leonard Floyd ist weg, denn Bobby Wagner ist weg, der geht wahrscheinlich oder eventuell zurück zu den Seahawks. Ich kann das ja verstehen, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt mal anfangen, uns den einen oder anderen Pick wieder reinzuholen. Weil wir ja vorher immer fleißig alles weggetradet haben. Man hört auch, Matthew Stafford soll eventuell zu haben sein für gar nicht mal so viel. Aber ein Third-Round-Pick und ein Tight End, der mir überhaupt nichts sagt, für ein All-Pro-Cornerback, der ja nun auch nicht jetzt irgendwie über den Zenit rüber ist, das ist ein Spottpreis, oder? Wie seht ihr das?
Das ist halt Marek. Ja, ich sag mal so, ich kenne jetzt die Cap-Situation bei den Rams nicht 1:1, aber ich glaube, dass das ist der Nachteil, wenn du so offensichtlich halt diesen, also ich sag mal so, die Rams muss man, um es mal anders anzufangen, muss ja sagen, die Rams haben ja diesen Markteintritt in Los Angeles ziemlich ernst genommen, indem sie ja wirklich, ne, geguckt haben, dass sie diesen Super Bowl bekommen, dass sie die Marke da auch schön wieder in LA irgendwie ans Laufen bekommen von Beginn an. Ich glaube persönlich, das ist aber jetzt beißt es sie halt, weil es so offensichtlich war, dass sie irgendwann an diesen Punkt kommen werden, dass die Leute halt abgeben müssen mit diesen Riesenverträgen, dass du schlichtweg, glaube ich, einfach nicht mehr wirklich viel mehr dafür bekommst, ne? Weil am Ende des Tages sagt dir halt das andere Franchise, ey, ganz ehrlich, wenn du mir den jetzt halt nicht für den dritten gibst und du keinen anderen hast, ja, du musst ihn ja zur Not gehen lassen, weißt du? Also deswegen, also ich glaube persönlich, deren Championship ist so ein bisschen das, was sie jetzt am Ende halt auch ein bisschen beißt, weil sie einen ziemlich harten Weg ja genommen haben, um den Titel zu holen.
Ja, aber
ich finde es ganz interessant. Ja, ich finde es ganz interessant, weil man bei den Rams ja im letzten Jahr zumindest gedacht hat, okay, so wie ihr den Titel noch gewonnen habt, was ja auch dann toll funktioniert hat mit Stafford und so allem, wahrscheinlich wäre dann diese Running Back Nummer, dass die nicht klappt. Da weiß ich nicht, wie ich die damals so gesehen habe, aber das war ja nun einfach da auch nichts. Wie gesagt, vielleicht hätten sie ihren Rebuild auch einfach schon ein Jahr vorher anfangen können und dann vielleicht auch gerade für Leute wie Ramsey oder so nochmal irgendwie Asche kriegen. Aber aus Dolphins-Sicht ist das natürlich, ich habe es zuerst gelesen, aber da stand noch gar nichts von Kohle und dann dachte ich selbst, oha, Dolphins jetzt doch irgendwie all in oder so und doch irgendwie Vertrauen auf, dass sie mit ihrem Quarterback da jetzt nochmal weit kommen können. Aber aus Rams Sicht ist schon interessant. Und auch, ob da sonst noch was kommt, ob sie anfangen, weiter zu shoppen.
Ich finde schon eh halt interessant, ne? Dass der sich, also dadurch, das finde ich eigentlich mit am interessantesten bei den Rams, dass er, bei dem es ja irgendwie immer wieder dieses Gerücht gab, dass er jetzt, gut, retiren fand ich halt immer Käse, weil er viel zu jung ist, um irgendwie aus der NFL zu retiren, aber dass er sich zumindest mal irgendwie diese ein, zwei Jahre Ruhe gönnt. Und eigentlich hätte er ja letztes Jahr schon so den Punkt gehabt, allerspätestens jetzt. Und das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass er sich diesen vermeintlichen Rebuild halt jetzt gerade antut. Ne? Das war das. Also, das ist so meine Rams-Erkenntnis eigentlich aktuell.
Ja. Naja, und die Miami Dolphins haben ja jetzt gerade Byron Jones der ist entlassen worden. Ne? Der hatte ja auch so ein bisschen in der Offseason mal vom Leder gelassen, wie das Ganze so abläuft und dass er nicht so ganz zufrieden ist. Also die Lücke, die er gerissen hat auf Cornerback, die haben sie jetzt aber mehr als gut adressiert, finde ich. Und man muss halt auch sagen, sie vertrauen auch auf Tua. Tua hat die 50-Year-Option bekommen. Und ja, die geben ihm natürlich jetzt dann auch nochmal wieder die Zeit zu zeigen, dass er, wie gesagt, bei Tua ist das Wichtigste, dass er irgendwie verletzungsfrei mal durch eine Saison gehen kann und wirklich auch zeigen kann, dass er das auch einfach kann. Aber so drumherum, Miami macht auch eine ganze Menge. Die haben ja auch keinen First-Round-Pick dieses Jahr. Dementsprechend musst du denn Needs, die entstehen, eben adressieren auf einem anderen Weg. Und ich finde halt, wie gesagt, für einen Third-Rounder und für einen Role-Player, die einen All-Pro-Corner zu holen, das hat er gerade wer hat es geschrieben? Ich habe es eben irgendwo auf YouTube gelesen, dass er laut PFF der drittbeste Corner letztes Jahr war nach Sauce Gardner und Patrick Surtain von Mirko Prerauer. Das ist schon, der ist ein Top-Deal, finde ich, für Miami.
Und du musst ja überlegen, auch wenn es jetzt gerade noch nicht irgendwie fest ist, man vermutet ja weiterhin Rodgers zum Jets. Du hast Josh Allen auch noch in der Division mit drin hängen. Ne? Das heißt, dementsprechend hast du zwei Cornerbacks erstmal, bei denen du auf jeden Fall schön die Outside-Leute gut covern kannst. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr bewusster Move, weil man die Befürchtung hat, dass in der Division nächstes Jahr geschossen wird halt, ne? Und nicht so wenig.
Ja, glaubst du, dass Miami geht schon davon aus, dass sie gegen Aaron Rodgers spielen müssen?
Na, guck mal, ja, ich denke, dass das mit der Gedankengang mit drin, aber allerspätestens ab den Playoffs triffst du in der AFC halt einfach auf pure Granaten, ne? Und da einfach zwei Cornerbacks mit Howard und mit Ramsey jetzt da Platz haben, ist schon nicht die verkehrteste Versicherung, sage ich mal, für den tiefen Ball oder generell halt, ne, fürs Covern. Mhm. Von daher, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt mit dem Quarterbacks. Sie scheinen ja davon auszugehen, dass Tua ihr Mann ist. Dementsprechend sagen sie halt auch, ganz ehrlich, der Junge ist jetzt jung, jetzt haben wir das Fenster mit ihm, darum gib ihm. Ne?
Ja, denke ich auch. Und man darf halt auch nicht vergessen, Miami ist in dem Sinne ja auch immer sehr interessant, weil du in Florida ja eben diese keine Einkommensteuer und sowas hast. Ne? Schönes Wetter hast du da auch. Und Ramsey hat ja, der kennt Florida ja nun auch, der hat ja vorher in Jacksonville gespielt, also dementsprechend dass der sagt, ja, da gehe ich gerne mal hin. Und ich glaube auch, also so, wenn ich mir so Mike McDaniel angucke, das ist halt auch so ein Head Coach. Ich glaube, für den macht das als Spieler auch Spaß zu spielen, ne? Weil er einfach so, ich finde dann immer, wenn er dann so rumrennt da auf dem Feld und du dir denkst einfach, okay, der hat einfach Spaß an seinem Kram, so ein bisschen nerdig, aber er hat einfach Bock auf das, was er da tut. Ich glaube, so kannst du Spieler halt auch begeistern. Das ist ähnlich wie mit Dayball in New York sozusagen, dass du einen Coach hast, wo so ein Players-Coach, der macht dann halt auch viel aus. Und dann, wie gesagt, bin ich gespannt, was da noch passiert in Miami und im Rest der AFC East. Wie gesagt, wir warten natürlich alle darauf, ob Aaron Rodgers sich jetzt aus seinem Darkroom darauf einigen oder mit sich selbst einigen konnte, ob er zu den Jets gehen möchte oder doch bei den Packers bleibt. Also ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass, na?
Nee, ist denn jetzt, wo Mike White jetzt auch noch weg ist? Also ich meine, da muss ja jetzt irgendwie in den nächsten Tagen irgendwas kommen, oder nicht? Also das
ist faszinierend auf jeden Fall, ne? Also was Aaron Rodgers da gerade macht, weil schlussendlich lässt er die Jets ja gerade so ein bisschen im luftleeren Raum, vorausgesetzt, wir wissen nicht das, was die Jets schon wissen, weil auf der anderen Seite, ich glaube, ein Flugzeug mit einem Owner nach Green Bay zu schicken,
Nach Kalifornien sind sie
gegangen. Oder nach Kalifornien. Nach Kalifornien. Genau. Ja, auch schön. Mhm. Ist, ja auch schön. Ist ja sogar ein bisschen wärmer. Genau.
Ich wollte noch einmal einfügen, das, was du eben angeführt hast, um einmal das mit Miami abzuschließen. Also sie würden tatsächlich, wenn Rodgers geht, zweimal Rodgers, zweimal Josh Allen, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Justin Herbert, Dak Prescott und Lamar Jackson gegen sich haben nächstes Jahr oder in der nächsten Saison. Also da brauchst du vielleicht auch zwei ganz gute Cornerbacks.
Und ja. Mac Jones natürlich.
Ja, oh, Mac ja. Jones auch.
Entschuldigung. Wie konnte
den
man ihn
vergessen?
Den habe
ich jetzt vergessen.
Ja, das, ne, das wird auch alles anders jetzt in New England mit Bill O'Brien wieder und so. Mit einem echten Offensive Coordinator und nicht Matt Patricia. Ja. Was jetzt eben gerade vor Start der Sendung noch passiert ist, war bei den 49ers war auch wieder einiges los. Zum einen verlieren sie Mike McGlinchey, ihren Right Tackle. Der geht, wie gesagt, Jimmy G hatten wir schon drüber gesprochen, aber sie haben sich, ich sag mal, einen der größten Namen in Sachen Defense geholt, nämlich Javon Hargrave kommt von den Philadelphia Eagles, verstärkt die ohnehin schon bombenstarke Defensive Line der San Francisco 49ers noch weiter als bärenstarker Defensive Tackle in der Mitte halt. Also the rich get richer, was das angeht, oder Moritz? Wie siehst du das?
Das auf jeden Fall. Das ist eigentlich ganz schön gesagt. The rich get richer. Ich habe mich in dem Sinn dann nochmal gefreut für den neuen Defensive Coordinator der 49ers. Steve Wilks, der Interims Head Coach war bei den Panthers letztes Jahr und dann ja auch eine recht gute Chance eigentlich auf den Head Coach Posten hatte, wurde ja von vielen Fans von mir auch favorisiert. Freut mich natürlich, zumal man natürlich auch sehen kann, dass ja gerade die Defensive Coordinator der 49ers eventuell doch nochmal dann eine Chance für einen Headcoach-Job haben bei einem anderen Team, sollte die so gut funktionieren. Das Personal hat er auf jeden Fall jetzt dafür.
Und ich freue mich als Giants, aus Giants-Sicht freue ich mich sehr, dass die NFC East einen massiven D-Tackle gegen uns weniger ist und dass wir da ein bisschen mehr mit unserer bombenstarken O-Line arbeiten können.
Ja, wie gesagt, der andere Defensive Tackle, der Daron Payne, ist geblieben. Ne? Die Defensive Line der Commanders ist jetzt auch nicht gerade von schlechten Eltern, wenn man mal so guckt. Mhm. Zwei Alabama-Player, Montez Sweat und wie sie nicht alle heißen, da rennt auch eine Menge Nastiness rum in der Defense. Ja, wie gesagt, Mike White haben wir schon erwähnt. Also ich glaube, gut, da will ich jetzt auch gar nicht noch weiter groß mit anfangen, aber der wird sicherlich die ein oder andere Einsatzzeit bekommen in Miami. Gut, wir hatten ja, wie gesagt, eigentlich als Kernthema für heute uns überlegt, so ein bisschen über Free Agents zu sprechen. Ich will es jetzt nicht komplett über den Haufen werfen. Marek, du hast dich, glaube ich, hast dich hauptsächlich auf Spieler vorbereitet, die für dein Team interessant sein können, oder?
Ja, also ich hoffe einfach weiterhin, dass es jetzt gleich auch noch passiert oder irgendwann in den nächsten ein, zwei Tagen passiert. Ich hoffe auf Middle-Linebacker-Hilfe mit einem gewissen Herrn Edmonds aus Buffalo, weil Joe Schön ihn damals auch gescoutet hat, als er noch bei den Bills war. Dementsprechend würde ich mich freuen, nachdem auch heute schon TJ Edwards für 3 Jahre relativ günstig zu den Bears gegangen ist. Genau deswegen ist wirklich meine Riesenhoffnung, dass wir da irgendwie tätig werden, ein Riesen-Need für die Giants jetzt einfach mal in der Mitte stopfen. Ob es am Ende des Tages dann vielleicht doch die Steelers werden, bleibt einfach abzuwarten. Also wie gesagt, Linebacker-Klasse ist ja in den letzten Tagen sogar noch relativ groß geworden, der Free-Agency-Market, weil ja einige ja auch noch released wurden. Der erste Preis, halt wie gesagt, bei Edwards lässt ja auch darauf hindeuten, dass der Markt bei den Linebackern nicht so riesengroß sein wird. Dementsprechend muss ich einfach sagen, bin echt gespannt, was da passiert, weil da sind ja auch einige Namen noch unterwegs. Bobby Wagner läuft da ja zum Beispiel auch noch rum, der vielleicht schon ein bisschen weiteres Alter hat, aber ich glaube, auf der Position trotzdem immer noch weitaus besser ist als ja viele andere auf der Position. Von daher, mal gucken.
Ja, du hast es gerade schon angerissen, den Edmonds Bruder, den hätte ich in Pittsburgh natürlich auch durchaus auf der Rechnung, allein weil sein Bruder ja auch noch bei den Steelers ist. Der ist zwar auch Free Agent jetzt, könnte also durchaus passieren, dass der eventuell auch noch woanders hingeht, aber nichtsdestotrotz, man weiß auch, dass die Steelers sehr gerne so Brüderpaare sich ins Team holen, ne? Das ist, sie hatten ja vorher den anderen Edmonds Bruder, den dritten im Bunde, der war ja Running Back. Der war ja schon bei uns. Und dann hast du jetzt die beiden Hayward-Brüder, die beiden Watt-Brüder. Und dann, wenn du den Edmonds dann auch noch reinkriegst, sage ich nicht nein zu, auf jeden Fall. Moritz, hast du noch irgendwen auf dem Zettel, so, wo du sagst, Panthers, den könnte ich mir sehr gut bei uns im Team vorstellen oder eher für ein anderes Team?
Ja, das passt jetzt natürlich auch ganz schön, dass dadurch, dass das Receiver Core bei den Panthers jetzt sehr dezimiert ist, also da sind natürlich noch die Rookies aus dem letzten beziehungsweise aus dem vorletzten Jahr da, die jetzt entweder zeigen müssen, dass von ihnen auch wirklich einer Ex-Receiver spielen kann, oder eben eine klare Nummer eins ist. Das wird schwierig, da werden sie auf jeden Fall noch was machen müssen. Im Draft hört man ja, dieses Jahr ist die Klasse nicht so wirklich mega tief, wie man das sonst gewöhnt wäre. Und dann gibt es natürlich noch einen sehr prominenten Receiver-Namen, ne? DJ Chark, kommt auf den Markt, hat ja nur ein Jahr jetzt in Detroit gespielt, war auch lang verletzt. Aber das wäre zum Beispiel jetzt ein relativ hoher prominenter Name bei den Receiver Free Agents. Und was so ein bisschen gerüchteweise, aber ne, da ist ja überhaupt nichts drauf zu geben in dieser Saison, war so ein bisschen, dass die Panthers an Mecole Hardman von den Chiefs interessiert wären. Allerdings waren ja die Panthers jetzt auch nicht so ganz happy, was die Cap-Situation anging. Das hat sich jetzt schon ein bisschen entwickelt, aber ist natürlich trotzdem für die Free Agency dann doch irgendwo ein limitierender Faktor. Und jetzt gerade bei jemand wie Hartman, der jetzt praktisch, ne, seinen ersten großen Vertrag haben will, den wird man schon auch irgendwo bezahlen müssen.
Ja, gerade so bei den Wide Receivern, da sind ja auch, ich sag mal, so ein paar Veteranen, die eventuell noch auf den Markt kommen können. Mike Thomas von den Saints zum Beispiel, da weiß man irgendwie nicht, was mit dem passiert. Der ist ja seit seiner Monster-Saison wo er den All-Time-Catch-Record aufgestellt hat, ist der ja im Prinzip nur noch verletzt. Ich habe ihn in meiner einen Fantasy-Dynasty-Liga, in der ich noch spiele, habe ich ihn seit ewig und 10 Jahren quasi, und er ist jetzt gefühlt seit 3 Jahren nur auf Injured Reserve. Da ist natürlich spannend, ob der eventuell noch das Team wechselt. Genauso Nuke Hopkins bei den Cardinals. Der ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz, da ist noch nicht so ganz raus, ob er bleibt. Ansonsten, wir haben da auch gestern über die Free Agent Klasse bei den Wide Receivers gesprochen. Da ist so, was so die Namen angeht, ist nicht so richtig was. Ja, weiß nicht. Adam Thielen ist jetzt schon released worden. Den könnte ich mir irgendwie so beim Den sehe ich so beim Contender. Der wird
Er ist so eventuell 33 oder so,
ab
ne?
sofort Kansas City gesagt. Also ganz ehrlich,
Genau.
Adam Thielen ist für mich der Paradetyp für Kansas City. Das ist so für mich so der Paradesportler gefühlt irgendwie in der NFL. Der wirkt immer so sehr, sehr nett. Weißt du, also der erfüllt einfach seine Aufgabe, und ich weiß es nicht. Das schreit irgendwie so, weil es würde passen, auf jeden Fall, wenn es passieren würde. Ja. Was wollt ihr denn? Wollt ihr vielleicht die Giants nochmal mit OBJ sehen?
Das ist, also die Frage ist halt bei OBJ, ja, der ist halt, für mich ist er halt maximal noch ein Roleplayer. Also allein aufgrund seiner Verletzungshistorie. Klar wäre das bei den Giants natürlich nochmal wieder so eine Feel-Good-Story, ne, wenn er da wieder zurückkommt. Aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass der den Need, den die Giants auf Wide Receiver halt haben, ne, jetzt nachdem Kenny Golladay ja nun auch denn doch gehen musste, keiner weiß warum.
Ja.
Ich glaube, da brauchst du so eine Feel-Good-Story mit OBJ auch, oder?
Ja, guck mal, das Ding ist, die Giants machen halt sehr, sehr viel jetzt gerade. Es gibt diese Dreierriege. Es gibt Shepard, es gibt Barkley und es gibt OBJ. Die haben halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die auch alle zusammen auf diesem ominösen Boat-Picture damals drauf waren. Gott möge es vergessen. Ja, aus Romantik sage ich euch Folgendes. in den ersten 5 Minuten würde ich mich massivst drüber freuen und würde auch wieder mein OBJ-T-Shirt hinten aus der Kiste kramen und mich wirklich sehr, sehr freuen. Und nach 5 Minuten würde ich aber anfangen, Angst zu bekommen, ob das nicht komplett in die Hose geht, weil es halt, ja, es fühlt sich halt eher an wie der Marketing-Plastik-Move, als dass es was vermeintlich Sicheres ist. Ne? Ah, gut, was ist in der NFL schon sicher, aber es fühlt, ich sag mal so, ich würde mich, glaube ich, sicherer damit fühlen, wenn wir irgendwie Hopkins für einen Drittrunden-Pick irgendwie zu den Giants lotsen können und halt diese Story mit OBJ halt nicht mit reinbringen, weil Stories sind immer Nährboden für noch mehr Stories. Und das ist halt so, vor allem hat er auch letztes Jahr noch diese Nummer in dem Flugzeug da irgendwie gehabt, wo der also ohne Hose oder mit halb runtergelassener Hose irgendwie auch noch raustransportiert wurde.
Hat er da auch Übungen gemacht.
Ja, wie gesagt, die Romantik ist da. Eine gewisse Freude wäre da, aber auch sehr, sehr viel Angst. Einfach. Deswegen gibt mir lieber irgendwie eine andere Lösung. Ich sehe übrigens auch Mecole Hardman aufgrund der Tatsache, dass wir den OC Kafka bei uns haben, der ihn halt auch sehr gut kennt, könnte ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man den dann eher für weniger Geld als OBJ, auch wenn er ganz klar keine Nummer 1 ist. Ne? Also der ist ein Gadget-Guy in meinen Augen, den du mit Speed einsetzen kannst, aber der ist keine klare Nummer 1 oder so. Deswegen auch da.
Ja. Aus der Romanze mit den Cowboys ist da ja auch irgendwie nichts mehr geworden. Ne? Das war doch auch Ende letzte Saison noch so ein heißes Ding.
Ja. Ja. Angeblich war Jerry Jones mit dem Fortschritt der Reha nicht zufrieden und ich glaube, die wollten ihn auch eher für die Playoffs dann nochmal haben. Aber es war, glaube ich, nie OBJs Timetable, irgendwie noch irgendwie in die Playoffs mit einzugreifen. Deswegen. Mal schauen. Frage ist ja auch immer noch, was er haben will. Ne? Der ist 32, jetzt Florio hatte jetzt letztens gesagt, er will 20 Millionen pro Jahr. Die Frage ist, wer gibt ihm 20 Millionen?
Keiner.
Hoffentlich.
Ja, also das ist absurd. Ich muss noch mal kurz auf den Twitch-Chat eingehen. Hier Eise 0606, Thomas geht zu den Bengals. Ja, ich meine aber den anderen Mike Thomas. Ich meine den Michael Thomas, der bei den Saints spielt, der wie gesagt, eine ganz andere Nummer ist als der Mike Thomas, den du jetzt meinst. Wie gesagt, das.
Das Landboy.
Genau, richtig. Es geht um Can't Guard Mike. So heißt er ja auf Twitter. Jetzt heißt es, weiß ich nicht, Still Hurt Mike oder sowas. Ja, sowas in der Richtung. Ja. Na, gut. Also, wie gesagt, Wide Receiver wird sicherlich auch noch, wird noch was passieren. Wie gesagt, Thielen, ich glaube, Daniel hat es auch getweetet, er würde sich sehr darüber freuen, das Kansas City Chiefs Jersey von Adam Thielen zu besitzen. Das wundert mich bei ihm nicht, weil Daniel ist ja bekennender Jersey-Sammler. Aber das wird halt, genauso wie du das eben sagtest, es wird halt so unfassbar viel Sinn machen, wenn so ein Team wie die Chiefs sich eben noch so einen Veteranen holen, das ist eine absolute Bank. Ne, da machst du nichts verkehrt mit. Das hat er ja auch bei den Vikings gezeigt, dass er auch die zweite Geige hinter Justin Jefferson, dass der die wunderbar spielen kann. Ne, und dann ist er halt hinter Travis Kelce die Nummer 2 Option oder vielleicht auch nur die 3 Option. Ne, Juju ist jetzt auch Free Agent, wenn du den abgibst oder wenn der irgendwo anders hingeht, dann holst du dir einen Thielen und damit hast du, sag ich mal, meiner Meinung nach überhaupt keinen Qualitätsverlust.
Ne, absolut nicht.
Einen Namen würde ich gerne nochmal in den Ring schmeißen. Man liest hier auch, dass Austin Eckler um Freigabe gebeten hat, beziehungsweise das Recht, sich auf einen Trade zu erkundigen mit irgendeinem Team. Wie sieht er das? Also das ist der Spieler, der mit Abstand die meisten Touchdowns in den letzten 2 Jahren in der Liga zustande gebracht hat. Ein wichtiger Baustein eigentlich für die Chargers. Könnt ihr verstehen? Glaubt ihr, er geht oder glaubt ihr, er will einfach nur ein bisschen, also er ist noch unter 30?
Das ist halt so ein bisschen die Frage, wenn seine Intention ist, einen Titel zu holen, dann würde ich es auf jeden Fall auch anfragen, weil die Chargers haben sich cap-wise in eine Situation gebracht, kannst du jetzt leider im Detail gerade nicht mehr sagen, aber die haben sich cap-wise ohne Justin Herbert schon eine Situation gebracht, wo sie wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren sehr, sehr unhandlungsfähig sein werden, um diesen Kader in der Breite aufzubauen. Ne? ich weiß nicht, ob so ein Austin Eckler auch so langsam merkt, dass die Einschläge immer mehr und mehr werden. Ne? Ist nicht mehr der Jüngste.
Er hat wohl zumindest angefragt, also er hätte gerne verlängert. Er kriegt jetzt, glaube ich, in seinem letzten Jahr würde er 6 Millionen kriegen.
Ui. Was ein Schnäppchen ist für so eine Offensivwaffe.
Ja, absolut.
Die Eckler halt ist.
Am Ende wartet man wahrscheinlich jeder darauf, okay, dieses Jahr müsste es dann zu Ende sein oder dieses Jahr müsste es zu Ende sein. Irgendwann kommt der Decline so ein bisschen, ja, was man vielleicht bei den Panthers und CMC auch gedacht hat. Aber ja, keine Ahnung. Aber hat mich überrascht auf jeden Fall, weil das war für mich so ein, wo ich gedacht habe, der wird nie die Chargers verlassen, gefühlt so. Das ist irgendwie so ein Typ, der bleibt da immer. Weil er auch so wertvoll ist.
Aber die Frage, ne, was er für einen Marktwert hat oder was er für sich einschätzt, für einen Marktwert zu haben. Und wahrscheinlich wird sich doch nochmal irgendwie ein Team finden, die dann irgendwie einem alternden Running Back irgendwie sehr viel Geld geben. Ich finde es sehr schwierig. Aber
ich sag mal so, guck mal, du sagst, er hat jetzt gerade 6, ne? Das Franchise-Tag liegt bei 10 für Barclay, weil also ich weiß, durch Barclay weiß ich, dass das Franchise-Tag bei 10 liegt. Dementsprechend macht das ja schon Sinn. Ne? Er weiß, dass er wahrscheinlich nicht für immer in dieser Liga spielen wird und auch nicht immer seine X-Touchdowns in 2 Jahren machen wird. Dementsprechend weiß er, dass wahrscheinlich jetzt gerade die haargenau richtige Zeit ist, um nochmal die Extra-Moneten mit einzusammeln, weil man merkt ja, wie die Running Back Position devalued wird von Jahr zu Jahr.
Vor allen Dingen ist er ja auch ein Running Back, der sehr im Passspiel involviert ist. Also ich glaube, jetzt gerade nochmal gesehen, dass auch er hat letztes Jahr 107 Pässe gefangen. Also und in den letzten 2 Jahren 38 Touchdowns gemacht insgesamt. Also
ja, und dazu muss man ja auch eins sagen, sobald bei den Chargers alles auseinanderfällt, ist er ja meistens wirklich dieser Sicherheitstyp, der irgendwie immer da ist und auf einmal in Fantasy seine 12 Receptions in einem Spiel hat, wo dann als Gegner anfängst zu weinen.
Ja, ist übrigens auch in meinem Fantasy-Team. Eine absolute Bank, ich möchte ihn auch nicht mehr missen. Und immer wenn er verletzt ist, bin ich ganz furchtbar traurig oder wenn er Bye Week hat oder so, weil das sind echt immer sichere Punkte, die der Eckler da einfach macht. Wenn du weißt, okay, der macht halt vielleicht nur 5 Rushes für 35 Yards, dann fängt er halt 10 Bälle für 100 und keine Ahnung was und macht noch 2 Touchdowns und dann bist du dann auch wieder glücklich. Was ich jetzt gerade gelesen habe, das war von Trey Wingo, das Rodgers to the Jets is done. History about to repeat itself between New York and Green Bay. A time is indeed a flat circle. Also es ist noch nichts Genaues. Ich weiß auch nicht, inwieweit man sich auf einen Trey Wingo als Quelle verlassen kann. Basti von unserem New York Jets Podcast, er sagt, er glaubt auch nicht mehr an Corona. Also seitdem, also es ist auf jeden Fall spannend. Das ist ja genau das, worauf wir gewartet haben. Ich bitte, während der Live-Sendung passieren.
Ich bitte, es soll bitte passieren. Ich will Aaron Rodgers gegen New York Media sehen. Ich will es
Es muss doch auch jetzt kommen. Also, weil ich meine, am Ende sind die beiden Teams hier, gehen gerade die ganzen Deals über die Bühne. Die beiden Teams, Packers und Jets, wissen nicht, was sie machen oder was passiert bei ihnen. Die müssen handeln, theoretisch. Also, wenn, dann muss er sich jetzt entscheiden oder dann muss da jetzt eine Entscheidung fallen, weil sonst gibt es 2 Teams, die quasi gefesselt am Stuhl sitzen.
Ah, das ist herrlich.
Super. Also wie gesagt, bei mir in der Timeline
ist so abstrus, diese Story, aber es ist unfassbar.
Ich hoffe, dass der so auf die Fresse fliegt da.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, das ist doch im Endeffekt ein Move, der sich nur lohnt, wenn du am Ende des Tages die Krone kriegst. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ist es jetzt Super Bowl oder Bust?
Ich glaube, Jets-Fans freuen sich ja auch mal über eine tiefe Playoff-Teilnahme vielleicht, aber...
Aber doch nicht Aaron Rodgers. Also wenn er das macht...
Das stimmt,
ja. Also der, ich meine, der hat immer noch die Legacy, er hat einen Super Bowl, er gilt als der Beste ever mit keine Ahnung, in den Top 5, 3, was weiß ich nicht, hat einen Super Bowl. Und das ist es.
Damit Eli hat 2.
Eli hat 2, Peyton Big Manning hat 2 auf einem... auf dem halben Bein noch seinen zweiten gekriegt. und ich meine, Rodgers steht da mit seinem einen. Und das heißt, der muss noch einen mindestens gewinnen.
Ja, und er hat sich jetzt auf jeden Fall die schwere Route AFC ausgesucht, ne? Das muss man halt einfach, das muss man einfach auch sagen. Die NFC ist bei Weitem nicht die Qualität in den Playoffs, haben wir ja dieses Jahr gesehen, und es wird es nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht sein. Und Ich sag mal so, ich hoffe für ihn, dass er sich besser mit den Jets das First Round Bye irgendwie erspielt, damit der Playoff Run nicht zu hart für ihn wird und dann nachher wieder in irgendeinem Conference Final wieder alle anderen schuld sind, nur nicht er.
Erstmal muss er vor allen Dingen da aufschlagen und dann am besten schon ab April mit seinen Wide Receivern arbeiten und nicht so, wie er das in Green Bay zuletzt gemacht hat und einfach bis zum Training Camp nicht aufgetaucht ist und dann rumgenörgelt hat, dass die Leute alle nicht wissen, was sie tun sollen und am Start sind. Also wenn man nur mal das vergleicht mit was man von Mahomes dann weiß, der irgendwie die Receiver einlädt irgendwo hin, dann seinem Coaching-Staff irgendwelche Referate darüber übergibt, was der und der Receiver gut kann und ein Rodgers, keine Ahnung, was er da in Green Bay zuletzt gemacht hat. Also für mich wirkt das so, als wollte er die nur in die Scheiße reiten, einfach die letzten Jahre.
Ja, man muss vielleicht dann auch im MetLife Stadium erstmal mit der Wünschelrute rumlaufen und gucken, ob das überhaupt so energiemäßig alles funktioniert da drin. Kann ja auch alles möglich sein.
Das ist geil übrigens, der ist im Juni.
Hat er das schon gemacht.
Der ist im Juni auf einer Konferenz für irgendwie so psychedelische irgendwas. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass er im Juni auf so einer geilen Konferenz auch aufschlägt. Vielleicht pendelt er da ja auch seine Win-Loss-Records mit den Jets aus. Naja, aber jetzt mal, um mal wieder aufs Sportliche zurückzukommen, muss ich euch aber auch eine Sache sagen. Ich verstehe ihn auf der anderen Seite halt schon. Wenn man sich das Jets-Roster halt anguckt, ich glaube, es ist fähiger, was zu reißen in der kommenden Saison, als das, was bei den Packers passiert. Bei den Packers muss man ja auch sagen, fairerweise, haben sie Aaron Rodgers in den letzten 2-3 Jahren mismanaged? Ich glaube, ja. Also ich glaube, da springe ich ihm jetzt auch zur Verteidigung irgendwie zur Seite, bei allen meinen Hoffnungen, dass das super Schlagzeilen gibt in New York. sie haben ihm jetzt nicht den riesengroßen Gefallen getan, irgendwie da Jahr für Jahr so einen Kader hinzuzaubern, ja, dass du dich halt riesig freuen musst. Er hat über Jahre hinweg irgendwie mit Adams halt sein Ding machen können. Den haben sie ihm dann schlussendlich nachher auch noch, das heißt weggenommen, aber den gab es dann auch nicht mehr. Und ich glaube, das war eine ziemlich blöde Mischung am Ende zwischen Mismanagement und Aaron Rodgers, der mit diesem Mismanagement auch noch ziemlich scheiße umgegangen ist. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Aber dann verstehe ich halt das letzte Jahr nicht mehr. Also dann gehe ich vor dem letzten Jahr, wenn es mir darum geht, ja, absolut, Erfolg zu haben, also sportlichen Erfolg zu haben. Klar hat er jetzt die Taschen voll Kohle, aber das hat er vorher, glaube ich, auch schon.
Definitiv.
Ja. Garrett Wilson ist auch gerade schon fleißig am Tweeten. Mal hier, I can finally enjoy my vacation now und you should see the smile on me right now. Also der scheint auch zu glauben, dass diese Rodgers nach New York-Geschichte durch ist.
Was sagt Zach Wilson, wenn er das liest? Der geht doch ins Kissen weinen, wenn er sowas liest, oder? Das ist ja auch so geil respektlos eigentlich gegenüber dem Typen, der noch auf deinem Roster drauf ist, dann sowas zu posten.
Naja, gut, aber Zach Wilson hat auch, glaube ich, einiges dafür getan, dass man ihn eben einfach auch, vielleicht haben sie ihm auch schon Retirement nahegelegt oder was auch immer. Also oder vielleicht hofft er ja drauf, dass er hinter Rodgers noch lernen kann. Und
die beiden verstehen sich ja gut.
Ja, wenn er dann irgendwie dann zur Not macht er halt einfach weiter den Milf Hunter und alles ist gut. Ich weiß es nicht.
Ja. Aber nochmal, also Marek, in New York ist jetzt ja, also ihr werdet im ruhigen Fahrwasser sein, egal was die nächste Saison passiert, oder? Also da, ihr werdet nicht im Scheinwerferlicht stehen.
Ja, schon, weil ich ja confident bin und glaube, dass wir mit dem Coach of the Year unsere Geschichte aber im Ruhigen jetzt weiterbauen können.
Meine ich,
absolut, ne? Das nimmt für uns so ein bisschen den Druck vom Kessel, weil sehr, sehr viele Leute rüber zum Jets gucken werden. Das kann uns, also wie gesagt, das ist für die Giants, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Und wir spielen ja auch noch gegen die Jets. Das wird das Allerschönste dann, wenn wir die auch noch besiegen. Dieses Jahr. Ach, ey. Ich baue mir gerade schon dieses tolle Kartenhaus. Ach.
Ja, genau. Und dann rüttelt wieder einer am Tisch und die ganze Geschichte ist wieder vorbei. Ja, gut. Also wir sitzen hier jetzt, glaube ich, alle und warten darauf, ob es heute noch passiert. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Es wäre so der Klassiker, wir machen jetzt gleich hier den Laden zu und dann, ja, dann kommen die Breaking News. Aber ich glaube, da werdet ihr dann also, auch.
Sagen wir mal so, ich finde, wir haben besprochen, was passiert, wenn er da hingeht. Hm. Wenn es jetzt umgekehrt kommt und der Trade fällt durch und er bleibt bei den Packers. Darüber haben wir jetzt noch nicht wirklich gesprochen.
Das können wir gerne, genau. Das ist auch sehr interessant. Ja, genau. Was macht das denn zum Beispiel mit deinem, ich glaube, Jordan Love sitzt in seinem Feriendomizil und hofft wahrscheinlich genauso wie Garrett Wilson, nur aus der anderen Perspektive, ne? dass er endlich gehen möge und er endlich anfangen kann zu übernehmen, ist, glaube ich, sehr spannend. Und wie du schon sagst, wenn das nicht passiert, ja, dann was machst du denn mit dem Mr. Love, für den du ja auch hochgetradet bist, wo auch kein Mensch verstanden hat, warum sie es gemacht haben.
Rappaport schreibt übrigens gerade, es ist noch gar nichts passiert.
Ja, wie gesagt, ist der Klassiker. Ne? Das ist super schön. Wie gesagt, man muss diesen Montag einfach lieben. Das ist herrlich. Ja gut, wie gesagt, was macht Jordan Love, wenn Aaron jetzt doch wieder erwarten bleibt?
Ey, ich glaube, der legt sich dann nochmal die Füße hoch und sagt, ja gut, dann warte ich halt nochmal ein Jahr. Ich weiß nicht, ist er jetzt aber auch schon im vierten Jahr, oder? Mhm. Wie lange hat ihn der noch? Jahr. Ja gut, das wird dann nicht. Wobei, der war noch erste Runde, oder? War der
zweite? Ja, die sind für den hochgegangen sogar in der ersten Runde.
Gut, dann kann man ihm natürlich noch die Option noch geben. Dann denken, okay, dann gucke ich mir das Theater halt nochmal ein Jahr an und dann muss ich dann halt in meinem fünften Jahr dann irgendwie zeigen, dass ich es dann irgendwie kann. Keine Ahnung, weil die Packers müssen ja auch langfristig denken. Also das ist ja eh schon eigentlich katastrophal, diese Situation jetzt.
Ja, absolut.
Aber ich glaube, der ist da nochmal entspannt, oder?
Ja, er hat ja keinen Stress, muss ich halt, weil, ne, also wie gesagt, er sitzt da, glaube ich, mit einem Vertrag, den er selber so nie erwartet hätte vor der Draft Night, als er seinen Namen gehört hat. Da sind eh schon mehr Dollarnoten auf ihn draufgefallen, als er, wie gesagt, jemals gedacht hätte, irgendwie, was in den ersten 5 Jahren, glaube ich, passiert. Von daher, ja, ich finde die Situation mit ihm halt abstrus, aber schon von Beginn an. Und es ist die Frage, ob es da überhaupt einen sauberen Exit halt draus gibt, ne? Oder ob das nicht so oder so dazu verdonnert ist, irgendwie daran kolossal zu scheitern, ohne dass er eigentlich groß was dafür kann, ne? Weil das kenne ich aus New York, ne, der Spieler kann am Ende ja nichts dafür, an welcher Position er gedraftet wird. Das macht ja am Ende immer noch das Franchise. Von daher.
So sieht's aus.
Ja. Ja. Das Phrasenschwein wird voller und voller.
Ja.
Total gut. Ja. Naja, also wie gesagt, wir wissen, dass wir nichts wissen, bis nicht ein Rappaport oder ein Adam Schefter das Ganze als durch tweetet. Von daher würde ich sagen, warten wir jetzt einfach mal weiter ab. Kurz nach 8, wir sind in dem Zeitfenster, wo ich eigentlich auch landen wollte. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir machen die Hütte dann auch für heute zu, warten, ob da noch was passiert. Und wie gesagt, wenn was passiert, dann kann ich euch natürlich den Take-Off-Podcast von uns, von Basti und Patrick Aust ans Herz legen. Die werden da sicherlich auch, genauso wie Moritz und Kai von den Panthers es gestern gemacht haben, eine Breaking-News-Ausgabe raushauen, wenn es denn passiert. Ja, wie gesagt, vielen Dank an euch beide. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Und bevor wir rausgehen, das darf ich heute auch nicht vergessen, noch ein Danke an König Pilsner, dass ihr das Ganze wie immer möglich macht und unterstützt. Ein Hinweis noch auf unsere sozialen Medien. Dort, ich weiß gar nicht, ob der Sendungsplan für diese Woche schon rausgekommen ist. Wenn nicht, wird er das noch kommen. Denn da gibt es dann halt eine Übersicht, welche Podcasts im Laufe der Woche wann, wo laufen. Ihr kennt das Ganze. Es gibt im Grunde jeden Tag, ich glaube außer sonntags im Moment, Content von uns. Und No Days Off heißt es in der Footballerei. Ne? Also wir machen keine Pause. Geht immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Genau. Also, besonders ans Herz legen kann man da einmal die Flugstunde mit Kutsche und Stolle, weil das auch gerade ja so ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, was jetzt hier in der Free Agency los ist. Das ist ja, wie ihr wisst, ist Stolle GM vom ELF-Team in München, von den Ravens. Und da sprechen die beiden so ein bisschen so, wie Ja, wie bildet man eigentlich so eine Franchise? Und da geht es, glaube ich, jetzt in der zweiten Folge speziell um Trainer und Spieler. Wie finde ich die eigentlich? Und ja, wie binde ich die an den Club? Also von daher, das passt das ganz gut so zu dem Thema Free Agency und so weiter.
Genau.
Und natürlich, wie gesagt, du hast es gesagt, was auch immer noch passiert, da werden sicherlich unsere Team-Podcasts auch nochmal Stellung zu beziehen.
Zum OBJ-Special.
Ja, OBJ-Special. Hast du denn hast du dir seinen Workout dir angeguckt?
Ja, klar. Also ich bin, ey, guck mal, das Ding ist, ich muss ja auch zugeben, ich bin fucking OBJ-Fanboy, wirklich. Ich hatte auch die große Ehre, einen Touchdown von ihm live im Stadion zu sehen, damals gegen San Francisco. Der Junge war irgendwie immer das, ja, der war einfach Gold wert, weil ich in der Zeit auch schon sehr, sehr viel Scheiße passiert ist und er war einfach so irgendwas, so dieses Highlight-Reel, was man sich halt gerne angeguckt hat, um, unbegründete Hoffnung für die Zukunft zu haben. Aber Dave Gettleman, der hat ja vieles kaputt gemacht, von daher.
Bester Mann.
Aber nicht nur, aber ja auch bei den Panthers, ne? Von den Panthers dann zu den Giants, von daher sitzen wir ja auch wieder im selben Boot. Wundervoll.
Super.
Die ganze Liga sitzt eh immer in einem Boot.
Das ist auch wahr.
Das ist ja leider wirklich so. Mit herrlich. Den GMs, mit den Ownern.
Ja. Definitiv. Also die bei den Giants, die Vetternwirtschaft, die da geherrscht hat über die letzten Jahre, die war kolossal.
Gut.
Ja.
Danke.
Ja, genau. Ja. Danke. In diesem Sinne euch allen noch einen schönen Montag, eine schöne Woche und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei. Oh.